Ihr sollt die Zeitzeugen sein, die wir nicht mehr lange sein können. Es ist in eurer Hand, dass das nie wieder geschieht, was gewesen ist.
Hallo und herzlich willkommen zum Spiegel-Spitzengespräch, dem Talk für alle, die politisch mitreden wollen. Mein Name ist Markus Feldenkirchen, ich bin Autor im Hauptstadtbüro des Spiegel und empfange hier regelmäßig Gäste aus dem politischen Deutschland. Im Einzelgespräch oder in kleiner Runde besprechen wir die gesellschaftlich und politisch relevanten Themen unserer Zeit.
Sie hat den Holocaust überlebt und sie hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, vom Schrecken der Nazi-Herrschaft zu berichten, auch im Alter von 102 Jahren noch. Herzlich willkommen, Margot Friedländer.
Danke.
Schön, dass Sie da sind. Verraten Sie mir doch bitte zu Beginn ein kleines Geheimnis. Wie schaffen Sie das, auch mit 102 Jahren noch so voller Energie zu sein?
Das ist eine Frage, die die Schüler oft stellen. Ich sage immer, es ist meine Mission. Es hilft mir, mit euch darüber zu sprechen. Dadurch habe ich es nicht auf dem Herzen, still in mir. Ich kann es mit euch teilen. Ihr hört mich an. Ich spreche für die, die es nicht geschafft haben. Und nicht nur die 6 Millionen Juden. Alle Menschen, die unschuldig umgebracht wurden, die Menschen sind, für die spreche ich. Und das hilft mir sehr.
Sie sind unermüdlich unterwegs, lesen und erzählen Ihre Lebensgeschichte, die Sie auch aufgeschrieben haben. Versuche dein Leben zu machen, so der Titel. Sie waren erst vergangene Woche wieder bei einer Schule in Potsdam, haben mit Schülerinnen und Schülern diskutiert. Auch da, woher nehmen Sie die Kraft für solche Besuche?
Das ist meine Mission. Was war, war, können wir nicht mehr ändern. Aber ich will Ihnen klar machen, dass es unmenschlich war, was gemacht wurde. Und dass es nie wieder geschehen darf. Und Sie sind diejenigen, die dafür sorgen müssen. Wir sind sehr alt. Uns wird es nicht mehr lange geben. Die Zeitzeuge. Ihr müsst die Zweizeugen sein.
Die Zweizeugen, das ist das, was Sie den Schülerinnen und Schülern sagen. Danke, dass Sie diese Besuche machen. Danke, dass Sie uns auch heute im Spitzengespräch besuchen. Wir möchten über Ihr Leben, Ihre Geschichte reden. Sie wurden am 5. November 1921 als Margot Bentheim in Berlin geboren, dem Jahr, in dem Adolf Hitler zum ersten Mal Vorsitzender der damals noch völlig unbedeutenden NSDAP wurde und Albert Einstein den Physik-Nobelpreis bekam. Ihre Eltern Arthur und Auguste Bentheim lebten, man kann das wohl so sagen, in wohlhabenden Verhältnissen. Es gab auch ein Dienstmädchen. Welche Erinnerungen haben Sie, wie haben Sie Ihre Kindheit empfunden?
Es war eine sehr schöne Kindheit. Ich war alleine Kind. Mein Bruder ist erst 4 Jahre später geboren worden. Es war eine...
Wir haben auch ein paar Fotos vorbereitet. Hier sieht man Sie mit Ihrem Bruder Ralf,
ja,
als kleines Bruder. Kind.
Genau.
Ein schönes Geschwisterpaar.
Ist doch schön.
Ja.
Es war eine gute Familie, große Familie. Mutti hatte viele Cousinen, Cousins. Wir hatten die Großeltern, Muttis Vater und Stiefmutter zwar, denn ihre Mutter ist sehr jung gestorben. Also meine Mutter war nur 16 oder 17 Jahre alt. Opa hat dann nochmal geheiratet. Und Oma Adele war eine wundervolle Großmutter, die ich sehr geliebt habe.
Ihre Eltern hatten drei Geschäfte und damit komme ich schon zu dieser schwarzen Box, die vor mir steht und in der wir auch für diese Sendung wieder ein paar Gegenstände hineingetan haben, die mit ihrem Leben, ihrer Lebensgeschichte zu tun hat. Und ich habe als erste Gegenstände für Sie, schauen Sie mal, ein paar
Knöpfe. Ja, also diese Knöpfe, diese mit der Stoffkappe.
Stoffüberzogen.
Das war das Geschäft meiner Mutti. Die hatte diese Knöpfe gemacht für die Konfektion. Die haben ihr den Stoff gebracht. Sie hatte die Maschine und die Teile und hat diese Knöpfe mit dem Stoff fabriziert.
Es ging Ihrer Familie gut, kann man das sagen?
Ja.
Es gab auch, die Familie hatte ein Haus am Scharmützelsee in Brandenburg. Da haben wir auch Fotos. Sie waren dort mit der Familie oft, hatten schöne Sommerzeiten. Das waren unbeschwerte Zeiten, kann man das sagen?
Ja, dieses Gut
Waldfrieden
hat mein Muttis Cousin und Cousine man gekauft in der Inflation.
Man sieht auf diesem Foto, Sie haben auch damals schon sehr viel Wert auf gute Kleidung gelegt.
Ja.
Oder?
Ich war ja 4,5 oder 5 oder so, wie ich dort als Kind schon
zum ersten Mal hinkam.
Ja. Mein Bruder war ein kleiner Steppke.
Ein Steppke.
Und ist da so richtig rumgegangen. Mein Onkel hat oft gesagt, da geht der Herr Verwalter, weil er sehr mit den Händen auf dem Rücken gegangen ist, kleiner Junge.
Ja. Dann geschah politisch etwas. Sie waren selber 11 Jahre alt, als Adolf Hitler an die Macht kam. Wie haben Sie bzw. die Älteren in Ihrer Familie diese Machtübernahme damals erlebt?
Da ich sehr jung war, eigentlich Kind, und meine Familie nicht politisch gesprochen, über Politik gesprochen habe, nicht vor den Kindern auf jeden Fall, war das kein großes Problem oder Erlebnis. Ich würde sagen, bis ungefähr jede Auswanderung von Cousins 34 oder so angefangen hat, 35, Mutti, Schwester und Mann auch weggegangen sind und mein Vater gesagt hat, ich verstehe euch nicht, du gibst ein gutes Geschäft auf, das hält sich nicht. Dass wir angefangen haben, irgendetwas zu holen.
Haben Sie Adolf Hitler selber einmal gesehen?
Wir haben ihn einmal bei Freunden, die in der Straße gewohnt haben, wo er vorbeigefahren ist, 36, wie die Olympiade war.
Olympische Spiele in Berlin?
Und er mit dem Auto gefahren, haben wir oben in der Wohnung hinter der Gardine mal runtergeguckt. Der ist ja schnell vorbeigefahren.
Sie können sich daran erinnern?
Ich kann mich an diesen Tag sehr gut erinnern. Es waren die besten Freunde meiner Mutti. Und man war damals schon vorsichtig und ängstlich und der Sache völlig bewusst.
Ihre Eltern haben sich 1937 scheiden lassen. Nach der Trennung, so beschreiben Sie es auch, war die Bindung zwischen Ihnen, Ihrer Mutter und Ihrem Bruder Ralf noch inniger als sonst. Sie sagten auch mal in einem Interview, meine Kindheit und Jugend waren zu kurz. Bis 1938 ging es noch, aber als der 9. November 38 kam, die Kristallnacht, war es aus. Wie haben Sie diesen 9. November 1938 erlebt?
Ich war sehr traurig. Ich war Lehrmädchen in der Schneiderei, in einem kleinen Salon. Ich bin morgens aufgestanden, mal ans Fenster geguckt, wie das Wetter ist, und wollte zu meiner Lehrstelle gehen. Mutti und Ralf waren noch zu Hause. Er ging noch zur Schule, aber später. Ja. Ich ging runter. Es kam mir komisch vor. Die Luft war komisch. Die Straßen waren anders bevölkert als normal. Es roch komisch. Ich habe sehr bald ein Geschäft gesehen, vor dem Militär gestanden hat. Ich habe mehrere Geschäfte gesehen, wo die Scheiben zerschlagen waren. An der Tür stand die Uniformierten. Viele Menschen waren auf der Straße schon. Sachen lagen auf der Straße aus den Geschäften. An der Straßenseite war dasselbe gewesen. Da sah ich ein Geschäft und dort Menschen trugen Sachen raus. Das Militär hat zugeguckt. Ich war sehr verzweifelt. Ich habe mich umgedreht und bin schnellstens nach Hause gegangen.
Ja. Ihre.
Es war eine komische Luft. Ich konnte mir es nicht vorstellen. Ich kam nach Hause, was vielleicht 15 Minuten später war, als ich weggegangen bin. Wie ich weggegangen bin in dieser Pension, war es noch völlig ruhig. Wie ich zurückkam, waren alle auf. Meine Mutti und mein Bruder haben an der Tür auf mich gewartet. Jeder wusste einiges, was sich ereignet hat, ohne Radio, ohne Telefon, ohne Zeitung.
Ja.
Ja. Und ich sagte, was ich gesehen habe. Das war der Moment, wo es mir klar war, was geschehen ist. Wir werden noch vieles Schlimmeres erwarten.
Einer Ihrer Schicksalstage, wenn ich das so sagen darf, ist der 20. Januar 1943. Sie haben am Morgen noch die Nachtschicht bei der Zwangsarbeit in der Deuterfabrik beendet. Was ist dann passiert?
Ich habe bereits nicht mehr zu Hause gewohnt. Mutti hat gesagt, komme am Mittag, wir besprechen, denn wir wollten an diesem Tag am Abend aus Berlin flüchten. Nach Schlesien, Oberschlesien, in ein Arbeitslager, actually, wo bereits Verwandte interniert waren oder gearbeitet haben. Und dieser Wachtmann hatte uns aufgenommen. Und Mutti sagte, komm mittags, wir werden besprechen, wie wir uns abend im Zug verteilen, um nach Schlesien zu fahren. Mhm. Und auf diesem Weg mittags, nachdem ich erst zum Arzt gegangen bin, um mich krank schreiben zu lassen in der Fabrik, habe ich erwartet, in das Haus zu gehen, um die Mutti und Ralf zu sprechen und darüber zu sprechen. Da sah ich einen Mann, der vor mir ging, einen halben Block oder entfernt. Er kam mir komisch vor auf der Straße. Er sah anders aus als normal die Leute in der Skalitzer Straße ausgesehen haben. Ich sagte zu mir, sei vorsichtig, wenn dir ins Haus geht, sei vorsichtig. Er ging ins Haus. Ich habe den Stern, den ich getragen habe.
Den Judenstern mussten
den
Sie dort
Judenstern
tragen?
Mhm.
Sie haben ihn sogar dabei.
Habe ich getragen, natürlich.
Das ist der Stern, den Sie damals
getragen haben. Da habe ich meine Handtasche genommen und habe den Stern damit verdeckt, dass er nicht sieht, wenn er ins Haus geht. Wie gesagt, er ging ins Haus. Das ist, was ich tat. Ich muss nach Hause. Mhm. Die Mutti wartet auf mich.
Ja.
Ich ging also ins Haus. Ich habe ihn nicht gesehen. Langsam habe ich die Treppe raufgegangen. Wir wohnten im zweiten Stock. Als ich eine halbe Treppe tiefer war, sah ich ihn an unserer Haustür, hatte er angelehnt, gestanden. Auf wen wartete er? Was ist los? Ist niemand im Haus? Was ist? Ich bin an ihm vorbeigegangen, eine Etage höher, dritten Stock, und habe gehofft, dass die Nachbarn da sind, die ich zwar nicht kannte, aber nur vom Treppenhaus sehen. Christen natürlich. Er hat sich nicht bewegt. Er war mir ganz nah. Ich bin also an ihm vorbei, die Treppe eine Etage hoch, abgeklingelt. Die Nachbarin ist Gott sei Dank, hat die Tür aufgemacht, mich sofort erkannt und reingerufen.
Und hat ihn dann?
Und hat mir erzählt, was ein paar Stunden vorher geschehen war.
Da war die Gestapo.
Die Gestapo war da, laut klopfen, aufmachen. Dann hörte sie poltern. Dann hat sie in ein Fenster geguckt. Da hat man die Menschen, die in dieser Wohnung waren, ausgenommen. Es war mein Bruder.
Das ist Ihr geliebter Bruder, Ralf.
Genau.
Fast in dem Alter, als die Gestapo kam und ihn holte.
Ja. Und hat sie in den Polizeiwagen gestoßen. Da waren noch ein junger Mann und eine junge Frau. Ich kannte sie nicht, weiß nicht, wie es war. Es hat sich herausgestellt, es war meine Cousine und ihr Mann, die sich verabschieden wollten. Die waren also alle im Polizeiwagen. Ich fragte, meine Mutter? Sie sagt, ihre Mutter war nicht dabei. Ungefähr eine Stunde, nachdem das geschehen ist, kam sie. Ich habe auf sie gewartet. Ich habe immer auf dem Fenster geguckt. Ich habe ihr alles erzählt. Wo ist sie jetzt? Fragte ich. Sie hat mir gesagt, sie geht zu Nachbarn.
Mhm, zu Nachbarn.
Ich konnte, ja, im Nachbarhaus. Ich konnte mir nur vorstellen, dass es ein jüdisches Ehepaar war, die zwei Häuser weiter wohnten, die einzigen Leute, die wir kannten. Mhm. Außer eben dieser Dame.
Es war dann so, dass ihre Mutter Auguste eine Entscheidung treffen musste. Bleibe ich bei meiner Tochter Margot oder begleite ich den Sohn Ralf in die Deportation? Sie entschied sich, Ralf zu begleiten und stellte sich der Gestapo. Kurze Zeit später wurden beide dann nach Auschwitz deportiert und ermordet. Konnten Sie die Entscheidung Ihrer Mutter, mit Ralf zu gehen, verstehen?
Als ich zu diesem Nachbarn gegangen bin und meine Mutter und es mir gesagt wurde, dass meine Mutter da war und das hinterlassen hat für mich, sie wollte nicht warten, dann sagen Sie meiner Tochter, wenn Sie sie sehen, dass ich mich entschlossen habe, zur Polizei zu gehen. Ich gehe mit Ralf, wohin auch immer das sein mag. Sie soll versuchen, ihr Leben zu machen. Diese Nachricht gaben mir die Nachbarn, ohne etwas Schriftliches von meiner Mutti.
Ihre Mutter, Frau Friedländer, hat Ihnen nicht nur die Aufforderung, versucht, dein Leben zu machen, zu hinterlassen, sondern auch ein paar Gegenstände. Ihr Notizheft, ich glaube, das haben Sie heute sogar mitgebracht.
Ja, die Hand, eine Handtasche.
Eine Handtasche Ihnen hinterlassen?
Und darin? Die hat mir diese Nachbarin, wie ich gehen wollte, die hat gedrückt. Da habe ich sie aufgemacht. Und in der Handtasche war nur ein Adressbuch und diese Bernsteinkette.
Die Bernsteinkette?
Die
Sie bis heute tragen?
Trage. Und das sind die einzigen Gegenstände, die ich durchbekommen habe. Auch die Kette, wo immer ich im Versteck und im Lager war und bis heute habe und oft trage.
Versuche, dein Leben zu machen, wurde dann der Titel auch Ihrer Autobiografie.
Genau.
War es auch diese Aufforderung der Mutter,
genau,
ihr Leben zu machen, zu leben,
genau,
das Ihnen Kraft gegeben hat?
Es hat mich geprägt, mein ganzes Leben. Ihre Worte. Meine Mutter war eine wunderbare Mutter. Ihre Entscheidung war wichtig. Ihre Entscheidung hat mir ein Leben gegeben.
Sie waren 21 Jahre alt, als die Mutter und der Bruder verschwunden waren. Sie sind dann abgetaucht und überlebten 15 Monate in 16 verschiedenen Verstecken bei verschiedenen Helfern in der ständigen Angst, erwischt zu werden. Und aus dieser Zeit habe ich auch ein Symbol. Ich darf Ihnen das mal überreichen. Eine Kette mit Kreuz.
Ja, die mir in einem Versteck von jemandem gegeben wurde, die mich versteckt haben, sagte, ich soll die tragen.
Um unauffällig zu sein?
Ja.
Ich habe auch ein Foto von Ihnen aus dieser Zeit. Da tragen Sie tatsächlich
diese Kette.
Die Kette mit dem Kreuz.
Ja.
Sie waren auch beim Friseur, um nicht erkannt zu werden.
Gleich am nächsten Tag bin ich von diesen Freunden, wo ich die erste Nacht geschlafen habe, jüdische Freunde, ich kannte ja niemanden, aber bin ich an einem Friseurladen vorbeigegangen, gesagt, ich muss eine Entscheidung treffen. Ich habe mir die Haare färben lassen. Ich wollte anders aussehen.
Welche Farbe?
Man hat mich Die Friseurin hat mich gefragt, welche Farbe möchten Sie denn? Da dachte ich mir, rot. Ich gesagt, ich dachte, rot geht für Leute, für nicht denkende, das ist nicht für die rote Art.
Der Helfer, der Ihnen dieses Kreuz auch gegeben hat, der hat Ihnen auch zu einer kleineren Nase verholfen. Wie Sie schreiben, damit ich weniger jüdisch aussehe. Wie muss man sich das vorstellen, eine Schönheits-OP im Untergrund?
Eine Katastrophe, die mir nicht in den Sinn gekommen ist, dass es eine Katastrophe wäre, falls was passiert, weil ich nicht ins Krankenhaus kann oder so. Dazu muss ich nachträglich sagen, das war nicht nötig gewesen, denn meine Nase war keine jüdische Nase oder irgendetwas. Man hat nur nach irgendetwas gegriffen, um anders auszusehen.
Wo fand diese Operation denn statt?
Bei dem Arzt in der Sprechstunde. Nur mit ihm und einer Krankenschwester, die ihm assistiert hat. Sie brachte mich dann irgendwo hin zu jemandem und hat über eine Woche jeden Tag nach mir geguckt.
Es gibt ein Foto von Ihnen aus der Zeit im Untergrund, als Sie abgetaucht waren, als Sie mit dem christlichen Symbol rumrannten, als Sie sich die Haare gefärbt hatten, wohl das nicht mehr. Da gehen Sie mit zwei Frauen Ihres Alters über den Kuhdamm und es sieht fast normal aus.
Ja, es war auch irgendwie normal. Das war der letzte zum, was ich dann später rausgestellt, die letzte Stelle, wo ich als im Untergrund war,
ja.
Als ich verhaftet wurde an dieser Stelle.
An der Stelle.
An dieser
auf dem
Stelle.
Kudamm. Da gerieten Sie in die Fänge von sogenannten Greifern, also Juden, die gezwungen wurden, für die Nazis zu arbeiten und andere Juden wiederum auszuliefern. Wie denken Sie über solche Juden? Haben Sie...
Im Nachträglichen gesehen, es ist sehr schwer für mich zu urteilen. Ich sage eigentlich immer, ich weiß nicht, wenn man mir angeboten hätte, meine Mutter und meinen Bruder zu retten, was ich gemacht hätte. Allerdings.
Ob Sie dann nicht auch vielleicht eine Greiferin geworden wären?
Haben diese Greifer, besonders eine Frau, nicht, nachdem man ihre Eltern nicht weggeschickt hat, nicht aufgehört, es zu machen. Hm. Sie haben weiter. Trotzdem man ihr versprochen hatte, man wird die Eltern retten. Oder?
Nach Ihrer Festnahme, Frau Friedländer, was Ihnen dort durch den Kopf ging, haben Sie in Ihrem Buch eindrücklich beschrieben und ich möchte das mal kurz lesen. Noch auf dem Weg zur Wache entschließe ich mich, die Wahrheit zu sagen. Ich bin jüdisch, sage ich. Indem ich es aussprach, war ich wieder mit dem Schicksal meiner Familie und aller anderen Juden vereint. Was immer jetzt mit mir geschehen würde, ich war nicht mehr allein. Aus dem Ich war wieder ein Wir geworden. Nach 15 Monaten im Untergrund gab es mich wieder. Das Rennen und Verstecken war vorbei. Ich fühlte mich abgetrennt vom Schicksal meines Volkes. Jeden Tag hatte ich mich schuldig gefühlt. Hätte ich doch mit meiner Mutter und meinem Bruder gehen sollen, dann wüsste ich wenigstens, was mit ihnen geschehen war. Sie waren erst im Zwischenlager in Berlin. Wann war klar, wohin Sie von dort gebracht werden, nach Auschwitz oder eben nicht nach Auschwitz? Das war ja eine der Schlüsselfragen dieser Zeit.
Wir wussten nicht Auschwitz. Wir hatten nie den Namen Auschwitz gehört. Wir wussten nicht, wo diese Transporte hingehen.
Sie wussten, es gab Transporte?
Das ist, was wir wussten. Man hat gesagt, in den Osten. Weder Theresienstadt noch irgendeinen Namen von irgendeinem Lager haben wir die Namen gewusst. Und wie ich nach Theresienstadt kam und einige Wochen in Theresienstadt war, habe ich gedacht, wenn das der Osten ist, dann ist die Möglichkeit, dass vielleicht meine Mutter, mein Bruder auch in sowas ist.
Ja.
Erst, wir kommen darauf, als Züge kurz vor der Befreiung nach Theresienstadt kamen und wir erfahren haben, Auschwitz, habe ich gewusst, dass ich meine Mutter nicht sehen werde.
Da haben Sie dann einen Zug erst gesehen, der dann, aus Auschwitz kam?
Dann erst.
Und die,
ein Jahr später praktisch. Ja,
weil Sie gesehen haben, in diesem Zug kamen Menschen an, die entweder tot oder kurz vor dem Tod waren.
Absolut. Erst dann wussten wir, was der Osten ist.
Ja.
Nicht Theresienstadt.
So paradox und pervers und zynisch es klingt, aber Sie hatten Glück, dass Sie nach Theresienstadt gekommen
Absolut.
Sind. Weil es war kein Vernichtungslager bei allem Elend, was dort auch geschehen ist.
Es war ein Durchgangslager. Aber auch das haben wir eben erst gemerkt, wie wir da waren.
Sie beschreiben das in Ihrem Buch, Theresienstadt war wie ein groß angelegter Versuch, ein Experiment. Eine Frage bestimmte unser Leben. Wie viel kann der Mensch aushalten? Theresienstadt war ein Zwischenreich, nicht Leben, nicht Tod. Der Tod
wartete im Osten auf uns. Deshalb Osten, weil wir nur wussten, was ist der Osten.
Ja. Am 8. Mai 1945, ich springe ein wenig, wurde das Konzentrationslager Theresienstadt von der Roten Armee befreit. Welche Erinnerungen haben Sie an diesen Tag der Befreiung?
Theresienstadt war sowieso merkwürdig, denn wie ich kam im Juni 1944, kam 10 Tage später eine Kommission aus der Schweiz vom Roten Kreuz. Die sind rumgeführt
worden. Auf Einladung der Nazis, schauen Sie sich mal um, so sehen unsere Lager aus.
Genau. Und man hat ihnen nur gezeigt, was man ihnen zeigen wollte. Und kurz vor der Befreiung, also kam dann wieder in der Kommission. Und da haben sie sich nicht von der Leitung umführen lassen, sondern sind rumgeführt worden vom Rabbiner Beck, der ihnen dann gezeigt hat, was Theresienstadt wirklich war. Alles. Und ist actually dann das Rote Kreuz gekommen und hat uns befreit. Die sind gekommen und haben die Rote Kreuzfahne im Lager aufgezogen, wie die Nazis das Lager verlassen haben.
Was haben Sie da gedacht an diesem Tag, in diesem Moment?
Es waren 2 Tage, also Tag und Nacht. Wir wussten nicht direkt, es war eine merkwürdige Stimmung. Wir haben gemacht, was wir immer gemacht haben, gearbeitet. das war ein Warten.
Sie wussten noch nicht, was das bedeutet.
Was bedeutet. Nicht. Erst in dieser Nacht sozusagen, die zweite Nacht, kamen die Russen und sind diese Straße, die um Theresienstadt ging, outside, führte nach Prag, die Freistraße, die wir von einem dieser Unterkünfte sehen konnten. Und da haben wir die gesehen, dass die Russen Militär kommt. Und dann ist das Lager aufgemacht worden und da war keine Kommission, niemand mehr da im Lager.
Ja.
Und wir standen da und hätten rausgehen können und haben Tag und Nacht an diesem Tor gestanden und das Militär beobachtet die Tag und Nacht auf dem Weg nach Prag zur Victory-Parade waren. Und haben uns nicht getraut, rauszugehen.
Sie schreiben über den Moment, wo Sie das dann realisiert hatten. Erst in diesem Moment begriff ich, dass ich befreit war. Ja. Mein erster Gedanke, ja, es gibt einen Gott. Der Augenblick, auf den ich so lange gewartet hatte, war gekommen. Haben Sie sich eigentlich in dieser Zeit niemals gefragt, wo war eigentlich Gott in all den Jahren davor gewesen?
Wir können das nicht verstehen. Das war der Weg, da ich ja nicht fromm war, aber an Gott geglaubt habe, habe ich mir gesagt, wie ist es möglich, dass Gott das zulässt, so etwas? Das frage ich mich heute noch.
Der Holocaust-Überlebende Albrecht Weinberg hat neulich in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung gesagt, ich frage mich noch immer, wieso sind alle umgekommen und ich noch nicht? Denken Sie das auch manchmal?
Sehr oft. Ich habe es geschafft, sage ich mir. Aber ich klebe es an meiner Mutter.
In dieser wohl schlimmsten Phase Ihres Lebens sind Sie auf Ihren späteren Ehemann getroffen, auf Adolf Friedländer, den Sie aus der Zeit im Jüdischen Kulturbund in Berlin schon kannten. Und Sie haben mal sehr ehrlich erzählt, die große Liebe war das erstmal nicht.
Es war gar keine Liebe. Waren wir in der Lage zu lieben? Wir waren erschöpft. Wir waren demoralisiert. Wir waren keine Menschen. Wir hatten keinen Namen. Wir waren nichts. Wer waren wir? Es hat lange gedauert, bis wir wieder Menschen waren, die einen Namen hatten. Man kann sich das nicht vorstellen.
Wir haben noch in Theresienstadt geheiratet.
Ja, bevor der letzte Rabbiner aus Theresienstadt weggegangen ist, im Juni. Wir sind am 8. Mai befreit worden. Weil wir das Lager als Ehepaar verlassen wollten. Es war ein ganz großes Glück für mich, Adolf zu treffen, den ich kannte, mit dem wir Berlin beide kannten, dem wir Menschen zusammen kannten, dass wir sprechen konnten über normale Zeiten.
Haben Sie eine schöne Erinnerung an diesen Tag der Hochzeit an diesem Ort, der Ihnen so viel Leid beschert hat?
Ja, es war... Wie mein Mann mich gefragt hat bei einem Spaziergang, ob ich mir vorstellen könnte, mit ihm ein neues Leben anzufangen in Amerika. Denn er hatte dort seine Schwester gehabt. Da habe ich mir gesagt, das ist das Beste, was für mich passieren könnte. Wer war ich denn? Jung, halbwegs irgendwas, bisschen hier, bisschen da gelernt. Wo gehe ich hin? Wer wartet auf mich? Gehe ich zur Tante nach Brasilien, die nicht versucht hat, uns rauszukriegen? Oder gehe ich nach Berlin zurück, zu Campleas? Beides war möglich. Aber keine. Nicht etwas, was mir wirklich gereizt hätte.
Sie sind dann nach der Befreiung in Theresienstadt noch nach Deggendorf gekommen, in ein Lager des Roten Kreuzes für Displaced Persons. Dann mit Ihrem Mann nach New York auf dem Schiff und am 28. Juli 1946 in den USA angekommen. Und was haben Sie gedacht, als Sie dann mit dem Schiff an dieser Statue vorbeigefahren sind?
Du hast uns nicht geholfen.
Das haben Sie gedacht.
Wie wir dich gebraucht haben.
Du, sprich Amerika, ihr habt uns nicht geholfen.
Genau. Ich war deshalb nie zu Hause. Direkt. Ich war nicht glücklich in Amerika. Es war nicht, wenn ich 8 Jahre früher hier an dem Schiff mit Mutti gestanden hätte, wäre ich wahrscheinlich glücklich geworden.
Das war eben der Versuch, damals Aufnahme in Amerika zu finden. Aber es wurde Ihnen nicht beschieden.
Nicht beschieden.
Wie war das Leben in den USA dennoch
sehr
für
gut.
Sie?
Sehr gut.
Mochten Sie
es
Amerika?
Ging. Och, ja.
Es geht so, hm?
Ja.
Was gefiel Ihnen nicht?
58 bereits das erste Mal nach Europa gefahren. Mhm. Ich liebte es. 60 das zweite Mal, von 62 an. Jedes Jahr haben wir unseren Urlaub in Europa gemacht. Wir waren Europäer geblieben. Wir liebten es. Und trotzdem wollte mein Mann nie zurück nach Berlin.
Wann haben Sie zum ersten Mal über Ihre Erlebnisse zur Zeit des Holocaust gesprochen?
Nie, fast nie. Wir wussten, was wir erlebt haben. Wir wussten beide, was wir vermissen. Wir brauchten nicht darüber zu sprechen. Wenn uns nicht gut war, wussten wir warum. Wir haben beide dasselbe erlebt. Wir haben beide dasselbe Schmerzen gehabt, unsere Mütter zu verlieren in Auschwitz. Wir haben vieles gemeinsam gehabt. Unsere Ehe war dadurch eine sehr stabile, sehr freundschaftliche Zusammensein.
Im Jahr 2003 sind Sie dann einer Einladung des Berliner Senats gefolgt, um zumindest kurzzeitig nach Berlin zurückzukehren. Warum sind Sie dieser Einladung gefolgt?
Der Grund war gar nicht die Einladung, denn die hatten wir schon ein paar Jahre vorher mit meinem Mann. Ich lernte einen jungen Mann kennenlernen in New York, der Filmmaker war.
Ein Filmemacher?
Und gesagt hat, er möchte, nachdem er mich kennengelernt hat, einen Dokumentarfilm machen. Der müsste aber zum Teil in Berlin gefilmt werden, denn da ist alles geschehen. Und da sagte ich zu ihm, wir hatten mal eine Einladung. Ich weiß nicht, ob die das noch machen. Mhm. Da haben wir angefragt und eingeladen, natürlich. Und actually war der Grund, diesen Film zu machen. Mhm. Und als wir nach Berlin kamen, er ist mit mir den ersten Nachmittag spazieren gegangen, habe ich zu ihm gesagt, an der Ecke Leibnizstraße und Kurfürstendamm, ich bin so froh, in einer so schönen Stadt geboren zu sein. Und innerlich habe ich gedacht, wenn ich jünger wäre, würde ich dann überlegen, zurückzukommen. 7 Jahre später habe ich es gemacht.
Ja.
7 Jahre später.
Trotz des ganzen Leids, den Sie in Berlin erfahren haben, war die Liebe zur Stadt noch da?
Ich bin hier geboren. Das ist meine Heimat. Ich habe die Zeit von Hitler war eine Zeit. In dieser schweren Zeit haben mir doch Menschen geholfen und mich versteckt. 1 Jahr, 3 Monate. Deutsche Christen, deren Kopf es hätte kosten können, wenn sie geschnappt wurden. Sie haben trotzdem einer Jüdin geholfen. Sie haben das Bett und das Essen mit mir geteilt. Ich wusste, es gibt gute Deutsche. Es war eine Period. Hitler, das lasse ich.
Ihr Mann Adolf Friedländer ist dann gestorben und so konnten Sie, weil er ja nicht zurück wollte nach Deutschland, irgendwann sagen, okay, ich besuche nicht nur Berlin, ich ziehe dorthin, ich möchte wieder hier leben.
Ich habe sehr wenig gedacht, denn wie ich verheiratet war und wir gereist sind, bin ich einmal nach Deutschland gefahren. Nicht nach Berlin, aber nach Deutschland.
Nach München.
Ja. Und einmal mit meinem Mann 3 Tage auch in München gewesen, auf dem Weg von New York, München, Amsterdam, weil wir Freunde besucht haben. Mhm. Da ist er mit mir eine Cousine besuchen in München gewesen, wo ich 2 Jahre vorher war. Mhm. Weil sie ihn sehr gerne hatte. Wie ich ihn gefragt habe, sagte er, es hätte ja auch in Italien sein können. Er hat also Berlin völlig abgelehnt.
Mhm. Aber in München gefiel es ihm.
Die schlechte Erinnerung,
ja, die sie nicht hatten.
Es ist wirklich, denn wir haben viele, viele deutsche Menschen auf unseren Reisen nach Europa, Italien, Schweiz und so weiter kennengelernt und uns mit ihnen befreundet.
Seit Ihrer Rückkehr nach Deutschland, nach Berlin, Frau Friedländer, haben Sie unzählige Schulen besucht, vor tausenden Schülern gesprochen über Ihr bewegtes Leben. Was ist es, das Sie den Kindern mit auf den Weg geben wollen?
Ihr sollt die Zeitzeugen sein, die wir nicht mehr lange sein können. Es ist in eurer Hand, dass das nie wieder geschieht, was gewesen ist. Da Das ist der Grund, warum ich zurückgekommen bin. Für euch.
Wenn Sie dort erzählen, so wie Sie es heute auch gemacht haben, dann müssen Sie ja immer wieder diese Vergangenheit neu durchleiden. Fällt das schwer?
Einerseits und andererseits. Es ist immer, immer mit mir. Ob ich darüber spreche oder ob mein Leben geprägt ist von dem, was ich erlebt habe. Das Sprechen hilft, denn ihr hört mich an. Es ist für die, die es nicht geschafft haben, die nicht vergessen sollen. Vergessen werden. Ihr müsst diejenigen sein, die dafür sorgten, dass es nie wieder geschieht. Ich sage euch nur, seid Menschen. Denn Menschen haben es getan, waren es Menschen.
Haben Sie Sorge, Frau Friedländer, dass es wieder geschehen kann?
Es kann geschehen. Man sieht ja jetzt, was gewesen ist, so hat es damals auch angefangen. Es darf nicht. Es ist für euch, für eure Zukunft, für die eurer Kinder und für die Demokratie.
Was ist es, was Sie heute beobachten, wie es damals auch angefangen hat?
Der Hass ist jetzt wieder laut geworden, der damals aufgestachelt wurde. Was ist es? Sind Menschen, die Menschen nicht anerkennen als Menschen. Und ihr seid alle gleich. Wir werden alle auf dieselbe Art und Weise geboren. Es gibt keine christliches, muslimisches oder jüdisches Blut. Es gibt nur menschliches Blut. Wir sind Menschen und werden als Menschen männlich oder weiblich geboren, aber egal. Und das ist, was ich euch sage. Respektiert Menschen.
Ist es, Frau Friedländer, auch der Erfolg der Partei AfD, der Ihnen Sorge bereitet?
Selbstverständlich, aber ich bin sehr wenig geschult Ich bin nicht politisch, sagen wir. Ja, ich möchte auch nicht politisch sein. Ich sei nur menschlich. Für mich sind alle Menschen gleich.
Aber rechte Parteien? Denen haben Sie ja Ihre Erfahrungen gemacht.
Selbstverständlich, ja. Denn das sind die Richtung, die die einschlagen, sind nicht meine Richtung, nicht? Nicht menschlich oder nicht persönlich.
Ich gehe davon aus, Sie würden nicht die AfD wählen.
Nein, wohl kaum. Auf keinen Fall.
Frau Friedländer, wie haben Sie es geschafft, trotz der vielen grausamen Dinge, die Sie erleben mussten, nicht bitter zu werden, nicht hasserfüllt, sondern so positiv auf die Welt blicken, wie ich das heute im Gespräch mit Ihnen noch erlebe?
Weil ich Menschen liebe. Menschen sind für mich Menschen. Ich denke, dass in jedem Menschen etwas Gutes ist. So nimm das Gute raus. Vergiss das, was nicht gut ist.
Was macht Ihnen Mut?
Dass ich so viele liebe Menschen kennengelernt habe, dass ich die Welt eigentlich so schön finde und so traurig bin, dass es so viele gibt, die es nicht schön finden, das Schöne am Tag rausnehmen. Es gibt immer schöne Stunden. Nimm das Schöne vom Tag raus. Es kann nicht alles schön und gut sein, aber es ist wert zu leben.
Sie glauben an das Gute im Menschen, obwohl der Mensch so viel Schreckliches auch begangen hat.
Ich möchte es wissen, ja. Das Gute von dem Menschen.
Versuche, dein Leben zu machen. Das war ja der Abschiedsappell Ihrer Mutter an Sie. Ich würde sagen, das ist Ihnen gelungen. Sie auch?
Ich glaube, ja.
Frau Friedländer, vielen Dank für Ihre Zeit, für das Gespräch. Ich bedanke mich.
Bitte. Es ist mir eine große, wunderbare Geschichte, dass ich die Worte meiner Mutter tragen kann heute. Versuche, dein Leben zu machen, dass es mir gelungen ist, euch die Hand zu reichen. Das ist, was ich möchte. Seid Menschen.
Frau Friedländer, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
Das war das Spiegel-Spitzengespräch. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, geben Sie gerne eine Bewertung ab und abonnieren Sie diesen Podcast, um keine Ausgabe zu verpassen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn